So, wo waren wir denn? Wir waren beim Thema Fixität. Wir hatten so eine Voraussetzung, die hieß fix k. Und in der stand sowas wie, dass wir eine Gruppe haben, die auf eine Menge Omega wirkt, treu, transitiv und mit Fixität k. K ist eine natürliche Zahl. Und mit Fixität k zu wirken heißt, dass k die maximale Anzahl an Fixpunkten ist, die ein nicht-triviales Element in der Gruppe G haben kann. Und die Zahl wird auch wirklich angenommen. Und da haben wir so ein bisschen drüber geredet, ein paar Sachen bewiesen. Und dann haben wir einen kleinen Schwenker gemacht zu stark p-eingebetteten Untergruppen. Das hat die letzte Vorlesung beherrscht. Und da möchte ich jetzt anknüpfen und möchte quasi wieder zurückschlenkern und erzählen, was das mit Fixität zu tun hat. Da kommt jetzt also Nummer 7. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wenn ich fix eine konkrete Zahl schreibe, dass dann die Voraussetzung fix k gemeint ist für diese konkrete Zahl. Jetzt also fix 2. Vielleicht haben wir uns auch nicht geeinigt, sondern ich habe einfach nur gesagt, dass es so ist. Aber in diesem Raum ist das für mich dasselbe. Jetzt gilt die Voraussetzung fix 2. Wir wirken also treu, transitiv und mit Fixität 2 auf unserer Menge Omega. Und jetzt brauche ich noch einen Parameter klein f. Der kommt so, glaube ich, aus einer Arbeit von Brons. Der hat es, glaube ich, auch f genannt. Und zwar ist das die maximale Anzahl an Fixpunkten, die Involutionen haben. Das ist die sogenannte Zweifixität. So wird die auch häufig genannt. 2f. Das Maximum. Und dann behaupte ich, gibt es drei Fälle. Wir können ja mal mit dem anfangen, was irgendwie langweilig ist, wo man nichts weiter zu zeigen hat. Wenn wir uns die Definition von f anschauen, und das in Zusammenhang bringen mit der Definition der Fixität. Dann behaupte ich, gibt es drei Fälle. F ist 0, 1 oder 2. Das wäre jetzt noch kein tolles Lemma. Überlegen wir kurz, warum das so ist. Involutionen sind nicht triviale Gruppenelemente. Nach Fixität-2-Voraussetzungen können sie also höchstens zwei Fixpunkte haben. Und wenn es eine Involution mit zwei Fixpunkten gibt, dann sind wir im Fall f gleich 2. Ansonsten könnten Involutionen auch weniger Fixpunkte haben, zum Beispiel einen. Dann wären wir im Fall f gleich 1. Oder Involutionen haben einfach grundsätzlich gar keine Fixpunkte, dann ist f gleich 0 und weitere Fälle gibt es nicht. Ich kann also jetzt einen Teil hinschreiben, der sich quasi von selbst beweist. F gleich 0, F gleich 1 oder F gleich 2, das ist irgendwie klar. Und jetzt machen wir es ein bisschen interessanter und ergänzen noch Informationen. Im Fall F gleich 0 haben die Punktstabilisatoren ungerade Ordnung. Für Klassifikationsresultate später häufig interessant, sowas zu wissen. Und vor allem im Zusammenhang mit unserem tollen Lemma, mit dem Normalisator und mit dem Index, ist das eine total wertvolle Info, zu wissen, was Punktstabilisatoren und gerade Ordnung haben. Das können wir vielleicht gleich noch ein bisschen kommentieren. Dann kommt b, f gleich 1. Dann ist die Anzahl der Elemente in Omega ungerade. Hier haben wir stark 2 eingebettete Untergruppe. Ah, da ist der Zusammenhang. Ich kürze das mal ab. Start 2 ein UG. Start 2 ein Westen und Europa. Und dann kommt noch der Fall F2 und da sagen wir einfach nur noch mit dazu, dass dann die Anzahl der Elemente in Omega gerade ist. Auch häufig eine sinnvolle Info, sowas zu wissen, einfach für Zählargumente und so. Und jetzt schauen wir, wie wir das beweisen. Am interessantesten sieht erstmal der Fall B aus, finde ich. Gut, und wir haben schon geklärt, dass diese Aussagen über F klar sind und dass es also nicht darum geht, dass es nur diese zwei Fälle gibt, sondern es geht um diese Zusatzinfos. Und wir fangen mal an mit, woher kommt der Fall A? Naja, wenn Punktstabilisatoren gerade Ordnung haben, dann gibt es mit dem Satz von Cauchy darin ein Element der Ordnung 2, also eine Involution, die, weil sie in einem Punktstabilisator liegt, mindestens einen Fixpunkt hat. In dem Moment ist also F mindestens 1. Und daraus folgt alles, was in Fall A steht. F gleich 0 ist ein möglicher Fall und wenn der eintritt, dann müssen die Punktstabilisatoren ungerade Ordnung haben. Haben in dem Fall, wo f gleich 0 ist, dann können wir doch ab jetzt sagen, f soll größer gleich 1 sein und wir gucken einfach nur noch, was in diesen beiden Fällen 1 und 2 passiert.
Eine ganz kurze Frage.
Ja, klar.
Wir wissen in dieser Vorlesung doch noch nicht, dass überhaupt eine Evolution existiert, oder?
Kurz überlegen. Achso, es könnte sein, dass g insgesamt einfach ungerade Ordnung hat.
Ja. Also in gewisser Weise, man könnte sagen, ist das Maximum 0, dann fällt das unter Fall A, aber ich meine, das, also...
Stimmt, nee, das ist ein guter Punkt. Der Spezialfall, dass G ungerade Ordnung hat, der fällt unter A. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis.
Und der... Ja, und das Maximum von der leeren Menge 0, oder? Also, kann man ja sagen.
Ja, genau, es gibt dann halt keine Evolution, deswegen gibt es auch diese Fixpunktmengen dann nicht und dann wäre das auch der Fall F gleich 0. Genau. Ja. Stimmt, ja. Also im Spezialfall, wo G ungerade Ordnung hat, landet da auch ein Fall A. Ja, guter Hinweis. Das schreibe ich gleich mal dazu. Das, was hier oben steht, das gilt dann ja immer noch, nur dass es nicht auftreten kann, wenn G ungerade Ordnung hat. Also ergänze ich mal darunter, das deckt den Spezialfall mit ab, dass G ungerade Ordnung hat. Ich finde den Hinweis gut. Dankeschön. Jetzt ist f größer gleich 1 und insbesondere g eine Gruppe von Graden. Schön, dann fasse ich das hier direkt so zusammen. Ab jetzt ist f größer gleich 1. Insbesondere die Ordnung von g gerade. Sehr schön, dann haben wir jetzt noch zwei Möglichkeiten und fangen wir mit dem interessanten Fall an, f gleich 1. Also Fall B, was ist dann los? Wenn f gleich 1 ist, dann gibt es jetzt ja insbesondere eine Information, nur genau einen Fixpunkt. Und tatsächlich können wir daraus jetzt Rückschlüsse ziehen auf die Zweistruktur der Gruppe. Das Argument haben wir so ähnlich schon mal gesehen. Also, ich bin eine kleine niedliche Evolution. Ich habe einen Fixpunkt. Irgendwo hier in der Menge Omega. Was mache ich noch? Na, da ich keine weiteren Punkte fixieren darf, muss ich ansonsten Bahnen der Länge 2 machen. Die Bahnen können höchstens Länge 2 haben, denn ich bin eine Evolution. So. Okay. Keine weiteren Fixpunkte heißt, alle weiteren Bahnen haben Länge 2. Sodass also jetzt die Anzahl der Elemente in Omega sich zusammensetzt aus 2 mal irgendwas, was auch immer, wie viele Bahnen ich da habe, plus 1. Insbesondere ist also jetzt die Anzahl der Elemente in Omega ungerade. Das ist die erste Aussage. Machen wir also mal sei f gleich 1 und sei t aus g eine Evolution mit genau einem Fixpunkt auf Omega. Wir hätten es halt nicht gemerkt, dass es Evolutionen mit genau einem Fixpunkt gibt und Evolutionen mit null Fixpunkten. Mehr als einer geht nicht, wenn f gleich 1 ist, aber warum hätte man nicht Evolutionen haben können in verschiedenen Geschmacksrichtungen, welche mit einem Fixpunkt und welche ganz ohne? Und jetzt sehen wir, dass das nicht mehr geht. Denn wenn die Anzahl der Elemente in Omega ungerade ist, dann ist jetzt klar, dass alle zwei Elemente genau einen Fixpunkt haben. Und ansonsten halt Bahnen, deren Längen 2 Potenzen sind, die echt größer sind als 1. Aha. Das heißt auch, dass wir in den Punktstammsaktoren 2 Sydow-Untergruppen finden. Das kann man elementar sehen, indem man über das Zentrum einer 2-Sydow-Untergruppe geht oder man macht einen bahnlängigen Stabilisatorindex, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber das, was ich gerade gesagt habe, dass also jetzt alle zwei Elemente außer dem Einzelelement genau einen Fixpunkt haben, das führt dazu, dass man in jedem Punkt Stabilisator eine 2-Sydow-Untergruppe findet. Okay. Und jetzt möchte ich eine stark 2 eingebettete Untergruppe finden. Und zwar mit Hilfe von Lemma 6,6 und dort mit dieser lustigen Charakterisierung C. Was war das nochmal? C sagte, es gibt eine nicht leere, echte Teilmenge T der Menge aller Evolutionen von G, derart, dass keine Evolution in dieser Menge mit einer Evolution außerhalb vertauschbar ist. Das war gleichwertig damit, eine stark 2 eingebettete Untergruppe zu haben. Und ich finde das so schön, dass ich das jetzt benutzen möchte und mit diesem Kriterium zeigen möchte, dass G eine stark 2 eingebettete Untergruppe hat. Also basteln wir uns jetzt so eine Menge von Involutionen. Dazu möchte ich einen Punkt fixieren, denke ich. Und der soll... Kleinen Moment bitte. Ich habe gerade einen Namen dafür. Ja, einfach Alpha, so wie immer. Gab es eine Frage? Oder? Achso, ich habe gerade irgendwas gehört, aber vielleicht war es in meinem Kopf. Sei T die Menge aller Involutionen aus G, also Menge aller, ich nehme mal an, das S aus G, Ordnung von S ist 2 und S fixiert Alpha. Dann behaupte ich, dass diese Menge nicht leer ist und echt und alles tut, was wir wollen. Warum ist T nicht leer? Wir haben gesagt, jeder Pumpstabilisator enthält eine 2-Sulfon-Untergruppe von G, insbesondere der Stabilisator von Alpha. Und dann schreibe ich mir einfach in so einer 2-Sulfon-Untergruppe, die ja nicht trivial ist, weil G gerade Ordnung hat, eine Emulsion. Und die tut's. Die fixiert Alpha, liegt also in der Menge T. Sehr schön. T ist also nicht leer. So, warum ist T nicht die Menge aller Emulsionen? Ich schreibe mal, es gibt auf der Welt, schreibe ich nicht, aber es gibt auf der Welt, das denken wir uns, Involutionen in G, die nicht in T liegen. Weil, ja warum? Auch das haben wir eben schon mal gesehen. Angenommen, alle Involutionen auf der Welt liegen in dieser Menge T. Dann liegt ihr Erzeugnis da drin und ist gleichzeitig ein Normalteil davon G. Das Erzeugnis aller Involutionen ist ein Normalteil. Das heißt, dass wir jetzt plötzlich einen Normalteil davon G haben, der den Punkt Alpha fixiert. Ein nicht trivialer Normalteil, denn er wird ja von Involutionen erzeugt, hat also schon mal mindestens Ordnung 2. Und der fixiert jetzt Alpha. Das ist ganz schlecht, denn die Gruppe wirkt transitiv, jetzt landet dieser Normalteiler also in allen Punktstabilisatoren und dann wirkt die Gruppe nicht mehr treu. Das widerspricht also diesem treu- und transitiven Anteil von unserer Voraussetzung fix 2. Laut Voraussetzung fix 2 geht treu und transitiv. Und das Hauptargument war, dass die Menge aller Involutionen von G ein Normalteil davon G bildet. Das schreibe ich jetzt nicht alles an. So, okay, jetzt ist T also nicht leer und eine echte Teilmenge der Menge aller Involutionen. Und die Eigenschaft, die wir jetzt noch zeigen müssen, die da in Lemma 66c steht, ist, dass die Involutionen in T nicht mit Involutionen außerhalb davon vertauschbar sind. Also gucken wir uns das mal an. Sei T als T und sei Z aus G ohne T, schreibt man direkt eine Information. So, was ist denn jetzt los in dieser Situation? Zunächst mal wissen wir, dass T, weil T aus der Menge T kommt, den Fixpunkt Alpha hat. Einen weiteren Fixpunkt gibt es nicht, denn Involutionen haben hier gerade immer genau einen Fixpunkt. Insbesondere hat, oh Mann, der Kampf der Keile, jeden Winter ist es dasselbe. Wo war ich? Genau, die Involution T hat den Fixpunkt Alpha und ansonsten waren der Länge 2. Alles, was klein t zentralisiert, muss also diesen einen Fixpunkt Alpha ebenfalls fixieren. Und damit sind wir schon fertig. Angenommen, T und Z würden kommutieren, dann müsste ja Z diesen einen Fixpunkt von T, also Alpha, ebenfalls fixieren und läge deswegen in der Menge T. Aber tut es ja nicht. Also schreiben wir, dass Z nicht ein Zentralisator von T ist, weil Alpha und daher der Zentralisator von T in G einsetzt. Und Z liegt da aber nicht drin. Wunderbar. Jetzt kommt Lemma 66. Und sagt, dass die Entscheidung zwei eingleichte Untergruppe hat. Und wenn ich nicht ganz daneben liege, sind die Punktstabilisatoren einfach stark zwei eingebettet. So kommen die hier quasi ins Spiel, diese stark eingebetteten Untergruppen. Und damit haben wir alles erledigt, was im Fall B steht. Und wir müssen uns nur noch Fall C angucken. Jetzt ist F gleich 2. total schön. Und ich glaube, ich überlege gerade, wir haben das in den Papers immer anders gemacht. Aber wenn ich da jetzt sowieso dabei bin, gewisse Sachen noch neu zu diskutieren, vor allem die Zweistruktur, möchte ich, glaube ich, in Zukunft immer dieses Argument mit den Evolutionen nehmen. Das ist super kurz und super schön. Und auch eine Charakterisierung von, also zumindest von der Existenz einer stark zweieingebetteten Untergruppe, die ich nicht so oft sehe. Okay, wenn er gleich zwei ist, dann haben wir jetzt also die Situation, dass es mindestens eine Evolution gibt, die genau zwei Fixpunkte hat. Und wieder wissen wir jetzt erstmal nicht, ob Evolutionen nicht auch andere Fixpunkte an Zahlen haben können. Aber mit so einem Zählargument sehen wir jetzt zumindest, dass Evolutionen nur zwei oder null Fixpunkte haben können. Denn wir haben ja gesehen, wenn es Evolutionen mit einem Fixpunkt gibt, dann ist die Anzahl der Elemente in Omega ungerade. Was nicht damit zusammenpasst, dass dann irgendwo anders zwei Elemente rumlaufen, die null oder zwei Fixpunkte haben. Okay. Das heißt also, dass aus f gleich 2 sofort folgt, dass die Anzahl der Elemente in Omega gerade ist. So, wir nehmen die Evolution, zwei Fixpunkte, die anderen Bahnen müssen eine Länge 2 haben, fertig. Mehr steht da nicht, das war's. Illustrieren. Jetzt kommt so ein bisschen Bemerkung, Beispielgedöns. Ich möchte ein bisschen illustrieren, dass auch bei ganz kleinen Beispielen schon bei der Zweistruktur interessante Sachen passieren. Ich verkaufe das mal als Bemerkung. So, dann wirken wir doch mal auf vier Punkten. 1, 2, 3, 4. Wir können die ganze Symphie angucken. Die wirkt da drauf mit Fixität. 2. Wir können aber auch einfach mal starten mit einer 2-Sylow-Untergruppe. Das heißt, wir gucken uns sowas an wie das Erzeugnis von dem 4-Zyklus 1, 2, 3, 4 und der Transposition 1, 3. Das ist eine 2-Sylow-Untergruppe von Syn 4 und wir gucken uns die natürliche Wirkung an auf der Menge 1, 2, 3, 4. Als Symmetriegruppe des Quadrats. Das heißt, da könnte man dann auch, ja, warum nicht, auch ein Bild malen. 1, 2, 3, 4. Und dann können wir mal gucken, was ist da so los. Wir haben hier Drehungen um 90, 180 und 270 Grad. Bei mir dreht jetzt immer alles gegen den Uhrzeigersinn. Dann haben wir hier mit 1, 3 eine Spiegelung. 4 und 2 bleiben fest, 1 und 2 tauschen Plätze. Wir sehen jetzt also auch schon, aha, wir haben jetzt im Element der Ordnung 4 ohne Fixpunkte, klar, aber das Quadrat davon ist eine Involution, die ebenfalls keine Fixpunkte hat. Wohingegen diese andere Involution, 1, 3, ein Beispiel ist für eine Involution mit 2 Fixpunkten. Wir sehen also an diesem Mini-Beispiel schon, dass man da so zwei Typen von Involutionen hat, also nicht nur verschiedene Zyklentypen, sondern auch verschiedene Typen im Sinne von Anzahl der Fixpunkte ist unterschiedlich, nämlich 0 oder 2. Und tatsächlich ist das eine Gruppe mit einer Wirkung, die man manchmal findet als 0-2-Wirkung, in dem Sinne, dass alle Elemente in dieser Gruppe 0 Fixpunkte haben oder 2 Fixpunkte. Es gibt hier nichts, was einen Punkt fixiert, genau einen. Okay, wir haben also 4 Zyklen, haben 0 Fixpunkte. Transposition haben 2 Fixpunkte und dann haben wir noch eine Doppeltransposition mit auch wieder mit 0 Fixpunkten. Wollte ich da noch irgendwas zu sagen? Nee, tatsächlich wollte ich hauptsächlich darauf hinaus, dass wir da diesen Extremfall 02 haben. Man fixiert entweder sofort zwei Punkte oder gar nichts. Und jetzt gucken wir mal kurz in die Symmetrie hier und was sich ändert. Ups, dann können wir mal das machen, das ist eigentlich ganz lustig. Und zwar können wir mal so ein Fixpunktprofil hinschreiben. So ähnlich wie dort. Das sind ja jetzt nicht nur, also hier oben haben wir Elemente der Ordnung 4, hier haben wir verschiedene Typen von Elementen der Ordnung 2 und die entsprechen ja auch, wenn wir jetzt in SYM4 gucken, verschiedenen Konjugiertenklassen. Also können wir doch einfach mal in SYM4 entlang der Konjugiertenklassen ein Fixpunktprofil machen für die natürliche Wirkung. Das ist ganz lustig und wir haben gerade Zeit. Also, in SYM4, wo wir ja diese Situation sehen, in den zwei Söder-Untergruppen. Und der Punktstabilisator wächst. Hier haben wir den Punktstabilisator der Ordnung 2. Ich gucke gleich mal, ich wollte schon noch mehr dazu sagen, aber hier haben wir jetzt nur einen Punktstabilisator der Ordnung 2 in dieser ganzen Situation. Wenn wir in die Sym 4 gehen, wächst der Punktstabilisator. Was sind denn in der natürlichen Wirkung die Punktstabilisatoren in der Sym 4? Wie sehen die aus? Welche Ordnung haben die? Welche Struktur haben die? Genau, zum Teil. Genau. Das heißt, was passiert da? Wir schnappen natürlich diese Transpositionen auf, die aus den zwei Söder-Untergruppen kommen und von denen wir schon wissen, dass die Punkte fixieren, und zwar direkt 2. Wir haben aber auch noch 3 Zyklen, die genau einen Punkt fixieren. Und diese Elemente mit 2 Fixpunkten invertieren die 3 Zyklen mit genau einem Fixpunkt. Was noch? Wir haben eine Frobenius-Gruppenstruktur, sodass wir jetzt also auch in diesem Mini-Beispiel schon die verschiedenen möglichen Strukturen für Punktstabilisatoren sehen bei Fixität 2 Gruppen. Die Punktstabilisatoren sind Frobenius-Gruppen oder man hat, das habe ich jetzt alles noch nicht bewiesen, aber man sieht hier schon an diesem Beispiel, dass das zwei Möglichkeiten sind, die auftreten. In Wirklichkeit sind das die einzigen beiden, nämlich dass die Punktstabilisatoren Frobenius-Gruppen sind und man hat auch wirklich Elemente mit einem Fixpunkt bzw. auch welche mit 2 Fixpunkten. Oder man ist in so einer 0-2-Situation und das heißt, in dem Moment, wo ich einen Punkt fixiere, kommt da direkt noch so ein zweiter angelaufen, der auch fixiert wird. Ich habe das Gefühl, dass ich dazu noch was sagen wollte. Okay, das war die Geometrie. Genau, hier haben wir das Zentrum. Das Zentrum muss natürlich fixpunktfrei sein. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Das Profil, genau, das Profil ist hier noch nicht fertig. Das machen wir noch. Wir haben die Struktur der Punktstabilisatoren, genau. Dann malen wir jetzt mal so eine Tabelle. So, wir haben auf der einen Seite Konjugiertenklasse. Und was haben wir da? Ja gut, wir haben das Einzelelement. Das ist langweilig. Ich mache jetzt keine Atlas-Notation, sondern irgendwas anderes, was wir verstehen. So, wir haben das Einzelelement, dann haben wir Transposition, dann nehme ich jetzt mal als Stellvertreter die Transposition 1, 2. Dann haben wir noch andere Elemente der Ordnung 2, nämlich Doppeltransposition, dann nehme ich als Vertreter 1, 2 und 4. Dann haben wir keine weiteren Elemente der Ordnung 2, das nächste wäre Ordnung 3, dann habe ich 3 Zyklen. Und dann haben wir noch Elemente der Ordnung 4, nämlich die 4 Zyklen und das war's. Und wie sieht das Fixpunktprofil aus? Wenn wir jetzt gucken, na gut, für die Identität ist es langweilig, die fixiert alles. Transpositionen fixieren genau 2 Punkte, Doppeltranspositionen fixieren nichts. 3 Zyklen fixieren 1 Punkt, 4 Zyklen fixieren auch wieder nichts. So, das kann man also jetzt machen. Hier haben wir zu Fuß hingeguckt und es ist die natürliche Wirkung, deswegen ist es kein Problem. Aber erstens gibt es ja noch sehr viele andere Gruppen und zweitens gibt es auch haufenweise Gruppen, die mehrere unterschiedliche Fixität-Bla-Wirkungen haben. Und dann kann es sehr interessant sein, sich die möglichen Fixpunktprofile alle mal anzugucken. So, was geht da alles so? Und wer das spannend findet, das ist auch eine Möglichkeit, wie wir den Januar verbringen können oder einen Teil des Januars. Ich kann einfach mal für ganz viele Gruppen und ganz viele Möglichkeiten von Wirkung und niedriger Fixität solche Fixpunktprofile mitbringen und ein bisschen was dazu erzählen und auch erzählen, wie man die ausrechnen kann. Gut, wir bleiben bei meinem Thema Beispiele. Ich möchte das auch noch ein bisschen stärker verknüpfen mit Sachen, die wir vorher gemacht haben. Denn wir haben uns ja auch Wirkungen angeguckt, die eine höhere Transitivität haben. Und in dem Moment, wo man eine scharfe höhere Transitivität hat, hat man automatisch Beispiele für eine gewisse Fixität. Da kann man jetzt auch nicht mehr etwas zusammenhängt. Genau, Beispiel. Das auch dieses Beispiel ist wieder eine Abzweigung zu für später, aber ich beherrsche mich kurz und sage das erst am Ende. So, Beispiel A. Scharf vierfach transitive Permutationsgruppen. Scharf vierfach transitiv heißt vierfach transitiv, das heißt, wenn ich vier paarweise verschiedene Leute habe und dann nochmal vier paarweise verschiedene Leute, finde ich ein Gruppenelement, was die einen vier auf die anderen vier simultan abbildet und es gibt nur genau ein Gruppenelement, was das macht. Das impliziert ja, dass es nur genau ein Element gibt, was ein solches Quadrupel auf sich selbst abbildet, nämlich die Identität. Und das heißt, dass Vierpunktstabilisatoren trivial sind, sodass wir also zu Beispielen kommen für Fixität 3. Scharf, vierfache Transitionsgruppen. Zum Beispiel für Fixität 3. Und dann können wir mal in den Satz von Jordan gucken, Satz 4.3, was da so los war. Das ist einfach eine Möglichkeit, wie man Beispiele für Gruppen mit gewissen Fixitäten finden kann, ohne dass man quasi einfach so naiv lossucht oder immer erst mit einer symmetrischen Gruppe anfängt oder so. Und deswegen hier diese Verknüpfung zu Satz 4.3. Da hatten wir sowas wie Syn 4. Wir haben gerade Syn 4 gesehen als Beispiel für eine Fixität 2 Wirkung, aber es gibt anscheinend auch eine Fixität 3 Wirkung. Dann Syn 5, Alt 6 und die Mathieu-Gruppe MF. Gerne später mehr dazu. Genauso in Teil B. Auch da wieder. Satz von Jordan, diesmal aber für scharf-fünffach transitive Gruppen, denn in Analogie führen jetzt scharf-fünffach transitive Permutationsgruppen zu Beispielen für Fixität 4. Scharf-fünffach. Fix 4, und was finden wir da so? Naja, Syn 5, Syn 6, klar. Was noch? Alt 7 und N12. Also einfach mal zurückgucken, was da in dem Satz stand und was wir da besprochen haben. Da kamen Sachen raus, bei denen ich damals schon kommentiert habe, ja, da gibt es so sporadische, einfache Gruppen, die dazugehören. Und ich wollte noch einen Kommentar machen. Moment. Denn M11 und Alt6, die wir oben gesehen haben für Fixität 3, haben auch Fixität 4 Wirkungen. Die findet man aber dann eben nicht so. Das ist also dann nicht, das ist keine scharfenfach transitive Wirkung, die zu einer Fix4-Wirkung führt, sondern eine andere. Und die kann man irgendwie zu Fuß oder mit Gap oder wie auch immer rausfinden. Man kann rausfinden, dass es das gibt, aber es kommt dann eben nicht auf die gleiche Weise zustande. Das gehört quasi noch zu der Abzweigung, die ich vorher angesprochen habe, mit den Fixpunktprofilen. Jetzt kommt eine weitere Abzweigung, eine andere. Denn wir könnten ja auch mal gucken, wir haben jetzt gesehen, wie stark zwei eingebettete Untergruppen hier ins Spiel kommen. Und was wir natürlich auch machen könnten, ist mal schauen, wie kommen denn andere stark eingebettete Sachen für andere Primzahlen da rein. Bei Fixität 2 kann ich sagen, spielt es keine Rolle oder jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie wir die Klassifikation gemacht haben. Aber bei Fixität 3 und 4 geht das los, speziell bei Fixität 4 ist da richtig was los. Für die Primzahl 3 ist da, also holla, wird da das Leben interessant. Und ja, da spielt dann auch starke 3-Einbettung eine Rolle. Und wenn wir in 4-Punkt-Stabilisatoren gucken und in dem Fall sind, wo die zu 6 teilhaftende Ordnung haben, was ein riesiger Fall ist, wo viele Beispiele herkommen, dann haben wir da stark P eingebettete Untergruppen für alle Primzahlen P, die die Ordnung eines solchen 4-Punkt-Stabilisators teilen. Und das heißt, dass man dann da auch nochmal über starke P-Einbettung sehr viel Strukturinformationen kriegt. Wer das interessant findet, Bescheid sagen. Ich werde nächste Woche fragen, was für Abzweigungen gewünscht werden im Januar. Und dann können wir da ein bisschen was machen. Da muss ich halt gucken, was ist da an Vorwissen und wo muss ich dann vielleicht nochmal gewisse Gruppen erklären oder so. Und dann können wir da sehr gerne was machen. Okay, ich habe zwischendurch immer schon mal so historische Anmerkungen gemacht und auch auf Literatur verwiesen, die was damit zu tun hat. Vorhin habe ich auf diesen Extremfall hingewiesen, 0 irgendwas, also zum Beispiel 0,2, 0,3, bla bla. Dann kann man es auch noch ein bisschen genauer fassen. Das sieht schon so ein bisschen Fixpunktprofilmäßig aus. Hat zum Beispiel Christoph in seiner Bachelorarbeit benutzt, also sowas zu machen wie, ja, in dieser Gruppe ist jetzt das Spezielle, dass Elemente zum Beispiel 0, 2 oder 3 Fixpunkte haben oder sowas. Das kann man also auch noch verfeinern. Und dazu gab es auch schon Literatur, bevor Kalman und ich angefangen haben, uns mit solchen Fragen zu beschäftigen. Dann, genau, über Evolutionsfixität hatte ich auch schon gesprochen. Ich glaube, dann war das alles, was ich dazu noch kommentieren wollte. Vielleicht noch, wenn man von Fixität 2 losgeht zu Fixität 3 und 4, dann wird die Lage komplexer, als man erstmal denken würde, wenn man erstmal denkt, naja, man erlaubt halt einen Fixpunkt mehr. Wie viel schwieriger kann das sein? Ja, stellt sich raus, ganz schön. Denn vorher war nur die Primzahl 2 interessant, dann sind plötzlich die Primzahlen 2 und 3 interessant. Es hält sich noch so halbwegs in Grenzen, weil die Lage für die 2 nicht viel komplexer wird als vorher, eigentlich fast gar nicht. Aber die 3 ist interessant. Okay, und dann kommt Fixität 4 und dann ist auf einmal... Also, hallo, wer soll das noch verstehen? Für die 2 wird die Lage richtig unübersichtlich. Und zum Glück gab es ein Resultat, und ich erzähle gleich kurz, was da los ist, was wir verwenden konnten, was uns ein bisschen Struktur gegeben hat. Aber für die Primzahl 3 geht das dann irgendwie richtig los. Und dann müssen wir über Seiten und Seiten irgendwie die 3-Struktur in den Griff kriegen. Was ist für die Primzahl 2 los bei Fixität 4? Okay, wir haben ja vorhin gesehen, wie man bei der Evolution Fixität diese Fälle 0, 1 und 2 hat. Und dann eben auch ein bisschen einschränken kann, ja, was ist mit der Mächtigkeit von Omega, wo liegen in der Gruppe die 2 Südorf-Untergruppen und was haben die mit den Punktstabilisatoren zu tun, da kann man irgendwie was machen. Okay. Bei Fixität 3, wie gesagt, auch noch und bei Fix, da hat man die Fälle, dass Involutionen 2 oder 3 Punkte fixieren, die verhalten sich dann ziemlich ähnlich. Und dann, wenn Involutionen aber plötzlich 4 Punkte fixieren dürfen, dann passieren neue Dinge und dann sind plötzlich viel mehr Gruppen möglich. Und wir hatten Glück, dass es da von Rance, von dem gleichen Rance, von dem auch überhaupt dieses Wort Fixity und so anscheinend ist, dass es da Resultate gab, die uns erlaubt haben, im Fall klein f gleich 4, auch noch Beschränkungen für die Zweistruktur zu haben, nämlich, dass die Gruppe sogenannten sektionalen Zweirang höchstens 4 hat. Und das bedeutet, dass wenn man in, also grob gesprochen heißt das, dass wenn man in irgendwelche Faktorgruppen innerhalb der Gruppe guckt, also Faktorgruppen einer Untergruppe, und dann da in zwei Untergruppen und so, dass dann da in diesen Sektionen elementar-abelsche Gruppen höchstens Rang 4 haben können. Das heißt also, man sieht in so Stückchen der Gruppe, in so Sektionen, sieht man keine riesig großen elementar-abelschen Zweigruppen. Was vielleicht erstmal nicht wie eine große Beschränkung aussieht, aber glücklicherweise kamen so Fragen nach Beschränkung des Zweirangs in dem Mammutprojektklassifikation der endlichen einfachen Gruppen vor. Und glücklicherweise haben sich dann in dem Kontext Menschen damit beschäftigt, was für Gruppen das denn sind, die diese Einschränkung haben. Das ist sehr schwierig und sehr lang, also wirklich so ein Buch. Das heißt aber, dass man Strukturaussagen hat für solche Gruppen und dass man, wenn die Gruppe einfach und nicht abelisch ist, da irgendwie reingucken kann und dann sehen kann, aha, diese lange Liste von Gruppen kommt in Frage. Und es ist eine lange Liste von Gruppen, aber es ist nicht so lang wie alle endlichen einfachen nicht-abelischen Gruppen. Das heißt, man ist einen kleinen Schritt weiter. Und das gehört zu den Sachen, die Patrick Saalfeld sich in seiner Liste angeguckt hat. So dass wir also da Bescheid wissen, und das war schon ein ziemlich krasser Schritt in der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen mit Fixität 4, die jetzt fertig ist, die ist zwar noch nicht veröffentlicht, aber die ist fertig. Und man sieht also, wie so Kleinigkeiten dann plötzlich dazu führen, dass in so einem Baustein der Strategie plötzlich Dinge komplexer werden und unübersichtlicher, und dann braucht man auf einmal viel mehr so auch an Hintergrundliteratur. Auch da gerne später mehr, wenn es gewünscht wird. Ich dachte, wir schließen heute mit einem Lemma, und das war auch Inspiration für mindestens eine Übungsaufgabe, das zeigt, wie man überhaupt daran geht, zu zeigen, dass eine Gruppe nicht mit einem bisschen Fixität wirken kann. Denn was man ja irgendwie nicht machen möchte, oder was ich jedenfalls nicht machen möchte, wenn mir jemand so eine Gruppe hinwirft, also zum Beispiel alt 12, so, die ist irgendwie groß genug, dass es keinen Spaß mehr macht, sich einfach alle Elemente anzugucken. Und wenn dann jemand also fragt, ja, könnte alt 12 nicht irgendwie so mit niedriger Fixität wirken, so 2, 3, 4, dann kann ich natürlich hingehen und mir theoretisch überlegen, was für Wirkungen sind da möglich, wie groß könnte Omega sein, transitiv, bla bla bla, dann schränke ich das irgendwie ein, die Gruppe ist groß genug, dass diese Einschränkung immer noch nicht wirklich Spaß macht, und dann soll ich noch irgendwie gucken nach möglichen Punktstabilisatoren und bla. Nee. Einfach nee. Da muss es doch andere Möglichkeiten geben. Und wir gucken uns jetzt mal, und zwar auch wirklich für alternierende Gruppen, eine Möglichkeit an, wie man so ein bisschen systematisch da rangehen kann, zu verstehen, warum gewisse Gruppen nicht mit so kleinen Fixitäten wirken können. Ja, dann gucken wir mal. Das ist das nächste Lemma. Oh, bin ich voller Tee? Jetzt war ich zu enthusiastisch mit meiner Teetasse. Lemma 6, wo sind wir? 9. Oh, ich wische erstmal kurz. Steht einfach nur, dass große alternierende Gruppen nicht mit Fixität 2 wirken. Dann ist keine Menge Omega der Alt N mit Fix 2, und damit meine ich jetzt mit dieser ganzen Voraussetzung, sprich treu transitiv und mit Fixität 2 wirkt. Es stimmt sogar schon für noch etwas niedrigere Werte, aber so ein schönes generisches Argument beginnt ab 8, würde ich sagen. Deswegen legen wir da los. Und dann können aber ja alle, die möchten, gerne auch nochmal über einen 7 nachdenken und so. beobachtete Sachen, die ganz witzig sind. Wir hatten natürlich bei diesen Klassifikationen häufig vorher schon Ideen, wo das hingehen könnte und bekannten Beispiele. Und wenn man dann so guckt und sieht eine Gruppe, die Teil einer Serie ist, manchmal der Anfang einer Serie, und sieht dann, ja, die hat so eine Wirkung, und dann fragt man sich, aha, ist das jetzt ein Beispiel für eine Serie von Wirkungen, die nach einem gewissen Muster geht? Oder eben auch andersrum, man hat da so eine Gruppe, die hat so eine Wirkung nicht, und dann ist die Frage, klappt das jetzt nicht, weil die zu klein ist? Kommt später in der Serie da vielleicht noch was anderes vor? Das ist immer entspannt, und da muss man auch aufpassen, dass man nichts übersieht. Und alternierende Gruppen, die kleinen, die kommen ja auch in so Doppelidentität vor. Und jetzt werde ich abzusprechen, weil es relevant für eine Übungsaufgabe ist. Alles klar, wie fangen wir an? Naja, wie so oft, wir machen endlich die Gruppentheorie. Wir nehmen an, das sei falsch und nehmen uns ein Gegenbeispiel her. Wir nehmen also an, dass es doch, also Alt N ist jetzt unsere Gruppe, sagen wir, die heißt G, und wir nehmen an, dass es eben doch eine Menge Omega gibt, sodass Voraussetzung fix 2 erfüllt ist. Dann nehmen wir uns einen Punkt Alpha her, denn Punktstabilisatoren sind ja interessant. Dann nehmen wir uns einen Punktstabilisator und so. Also erstmal angenommen falsch und Mutation. Angenommen, das ist falsch. Sein dann so groß ist wie gefordert. Alpha aus Omega und H der Stabilisator von Alpha in G. Und was wir jetzt eigentlich machen, ist, wir zeigen, dass es für diesen Punktstabilisator H keine Möglichkeit gibt, wie der aussehen kann. So, wenn es so eine Wirkung gäbe, dann müsste es da drin ja auch in der Gruppe Punktstabilisatoren geben. Die sind dann nicht trivial, die sehen irgendwie aus. Und wenn wir zeigen, dass nichts von dem, was da theoretisch möglich wäre, wirklich passieren kann, dann gibt es halt diese Punktstabilisatoren nicht und dann gibt es diese Wirkung auch nicht. Das ist jetzt die Idee. Und die erste Einschränkung bezieht sich auf die Primzahl 3. Wir zeigen nämlich, dass 3 die Ordnung der Punktstabilisatoren nicht teilen kann. Na okay, angenommen doch. Wenig überraschend kommt übrigens später auch noch, dass 2 die Ordnung nicht teilen kann, aber okay. Ja. Wir fangen mit 3 an. Angenommen, wir haben eine Untergruppe der Ordnung 3 in H. So. Sein X und Untergruppe A einfach eine, genau, eine Untergruppe der Ordnung 3, irgendeine. Und jetzt müssen wir kurz überlegen. Ich werde zwischendurch immer mal wieder so kurz abschweifen und über die Struktur von alternierenden Gruppen reden. Und ich bitte das zu entschuldigen, beziehungsweise ich bitte all die um Entschuldigung, die das alles wissen und dann gelangweilt sind. Aber wir erinnern uns lieber zwischendurch noch mal kurz. Wie sehen Untergruppen der Ordnung 3 in alternierenden Gruppen aus? Na, die werden erzeugt von Produkten von 3 Zyklen. Und ich sage das deshalb, weil man denken könnte, naja, Gruppe der Ordnung 3 erzeugt von einem 3-Zyklus, klar. Nee, erzeugt von einem Produkt von 3 Zyklen, die Elementfremd sind paarweise. Aber, Moment. Also, wir haben hier jetzt im Punktstabilisator eine Untergruppe der Ordnung 3. Völlig egal, wie die aussieht, in dem Moment, wo 3 die Ordnung des Punktstabilisators teilt, kommt doch unser tolles Alles-oder-Nichts-Lemma. Wir sind ja bei Fixität 2, die Primzahl 3 ist größer als 2. Und das Alles-oder-Nichts-Lemma sagt, dass jetzt H eine volle 3-Sydow-Untergruppe von der Alt-N enthält. Und dann haben wir plötzlich 3 Elemente in allen Farben und Formen. Alle möglichen Zyklentypen, die es für 3 Elemente gibt. Ha, das ist sehr gut. Mit Lemma, ich habe die Nummer vergessen, 6,2, 6,3, keine Ahnung. Mit Lemma, genau, ich brauch x später noch, aber Lemma 6,4. Genau, Lemma 6,4, alles oder nichts. Enthält H damit dann ja drei Elemente aus allen konjugierten Klassen, die es gibt. Und da Alt-N drei Zyklen enthält, gibt es jetzt in H drei Zyklen. Und jetzt dürfen wir plötzlich sagen, jetzt können wir also X so wählen, dass es einfach in einem Dreizyklus erzeugt wird. Elemente aus allen konjugierten Klassen. Daher dürfen wir annehmen, dass X von einem Dreizyklus erzeugt wird. Oh, und jetzt wird es noch besser. Wir haben Alpha jetzt als irgendeinen Punkt hergenommen, der fixiert wird, aber im Prinzip ist es ja völlig egal, welcher es ist. Und deswegen können wir irgendeinen Dreizyklus hernehmen. Und dann nehmen wir doch einfach mal 1, 2, 3. Dann muss also der Punkt Alpha einfach nur größer als 4 sein. Und das geht bei N. Dann dürfen wir annehmen, dass X von 3 plus 1, 2, 3 erzeugt wird. Gut. Deshalb gut, weil wir jetzt ganz konkret gucken können, wie sieht denn der Normalisator von X aus? So, in SymN ist es noch ein bisschen einfacher, da müssen wir irgendwie runterbrechen, was davon überlebt nicht, wenn wir in die Alt-N gehen. Zum Beispiel hätten wir in SymN ja noch die Möglichkeit, mit einer Transposition hier zu invertieren. Das haben wir so isoliert hier in der Alt-N nicht, aber natürlich in Kombination mit anderen Elementen. Zum Beispiel haben wir in der Alt-N sowas wie 1, 2, 4, 5, so eine Doppeltransposition, die hier vorne invertiert und halt noch irgendwo anders was macht. So, das geht alles. Das heißt, der Normalisator ist vielleicht größer, als man erstmal denkt. Was liegt denn auf jeden Fall drin? Wir haben noch, das ist doch alles groß genug. Wir haben hier so diese Leutchen, 1, 2, 3, das hat irgendwie zeuglos. Und da hinten ist irgendwo N und N ist mindestens 8. Das heißt, hier ist noch relativ viel Platz. Wir haben jetzt noch mindestens die Zahlen 4, 5, 6, 7, 8. Und alles, was darauf was macht und elementfremd ist zu allem, was auf 1, 2, 3 passiert, zentralisiert doch sogar den Dreizyklus 1, 2, 3. Normalisiert also X. Und wir sehen doch hier auf diesen Zahlen von 4 bis N mindestens eine Alt 5. Das heißt, der Normalisator von X in G enthält eine zu Alt 5 isomorphe Untergruppe, mindestens. Also sagen wir einfach Alt N minus 3 und das ist mindestens Alt 5 und deswegen ist es eine einfache nicht-arische Gruppe. Und jetzt kommt unser tolles Indexlemma und sagt, naja, wir können jetzt davon schlecht eine Untergruppe vom Index 2 in H sehen, also in G Alpha. Und irgendwas guckt noch raus. Das geht nicht. Einfache nicht-arische Untergruppen haben keine Untergruppen vom Index 2. Das sind ja Normalteile. So machtvoll ist das, was wir da haben. Das sieht so heil und harmlos aus, aber so kann man es zusammenpuzzeln. Jetzt enthält der Normalisator von X und G eine Untergruppe, diesen Morph zu Alt, ich schreibe mal N minus 3 einfach. Das ist mindestens Alt 5. N minus 3 minus Alt 5 und diese ist einfach und nicht arisch. Dieser einfach und nicht arisch. Jetzt kombinieren wir das mit dem tollen Normalisator-Dings-Dilemma, mit dem kleinen Index. Das ist Lemma, keine Ahnung, ich sage immer mein Standarddings, 6,2. Lemma 6,2. Liegt diese im Normalisator in H von X, also im Umstellungssatz. Und was läuft da also rum? Na, da laufen ja insbesondere alle drei Zyklen rum, die man auf der Menge 4 bis n machen kann. Insbesondere N-2-Zyklus, N-2, N-1. Und der ist weit genug weg von 1, 2, 3, dass wir jetzt einfach genau andersrum argumentieren können. Und dann kriegen wir, wenn wir hinten anfangen, alle drei Zyklen nach H rein, wieder mit dem gleichen Argument, die hier im vorderen Teil was machen, 1, 2, 3, bla bla, bis N minus 3. Und wir können dann, wenn wir das haben, quasi so picken und kriegen jeden drei Zyklus, den es überhaupt gibt, hier auf der Länge 1 bis N, in H rein. Und das, spätestens jetzt ist uns klar, das geht nicht. Das passt nicht alles in diese Untergruppe. Mit dieser Argumentation folgt, dass einfach jeder Dreizyklus, das G im H liegt. Also ganz G, und das ist Käse. So, wir sehen, warum ich N mindestens 8 gewählt habe, weil man nämlich da dann so schnell so weit kommt. So kann man nicht argumentieren, wenn N gleich 7 ist, da muss man sich was anderes einfallen lassen. Okay, wir sehen also schon mal keine 3 in der Ordnung der Punktstabilisatoren. Die nächste interessante Primzahl ist 2, aber bevor wir dahin gehen, möchte ich generell eine Aussage über Elemente von Primzahlordnung machen in H. Das ist jetzt Aussage 2. Sei A aus A von Primzahlordnung P. Das muss jetzt kein P-Zyklus sein, aber es ist ein Produkt von P-Zyklen. Und wir schreiben den Typ gleich mal hin. Ich kann noch gar nicht schreiben. Ich muss mal kurz überlegen, wie man Ordnung schreibt. Primzahlordnung, so, P. Und Zykeltyp, ich schreibe mal P und L, wobei L aus N. Und natürlich so, dass es überhaupt da reinpasst, bla bla, das schreibe ich jetzt nicht dazu. So. Dann können wir jetzt einschätzen, was mit diesem L los ist. Ich behaupte, N minus P mal L ist kleiner gleich 2. Und ich behaupte, dass man das sofort sieht. Quasi durch hingucken. Denn, ach, ich hätte eigentlich das N doch da oben in der Ecke stehen lassen sollen, ich wusste das nicht. So, denn, was ist los? Wir haben hier so einen Mehrfach-P-Zyklus, so, der liegt hier irgendwie rum. Und wenn jetzt N minus alle Elemente, die dadurch, also wenn N minus P mal L sagt uns, glaube ich, versuche es mal so rum. P mal L ist die Anzahl der Elemente, die von diesen L-P-Zyklen erfasst werden, die man in der Darstellung von dem Element H sieht. Also wenn man H jetzt so hinschreibt, als Produkt von P-Zyklen, die paarweise elementfremd sind, sodass man dann auf diesen Zyklentyp hier kommt, P hoch L, dann werden da insgesamt P mal L Elemente verarztet. Die werden alle bewegt. Was übrig bleibt und nicht bewegt wird, außerhalb, das wird angegeben, also die Anzahl davon, durch dieses N minus P mal L. Wenn N minus P mal L groß ist, dann sind da also viele Elemente, die nicht bewegt werden. Das ist sowieso schon mal fixitätsmäßig schlecht. Und dann hätte man da ja auch so einen Dreizyklus drauf, mindestens, der dann mit dem anderen Element kommutiert. Und das widerspricht 1. Es gibt also gleich 2 Gründe. Den Fixitätsgrund und den Grund, Schritt 1, warum hier kleiner gleich 2 stehen muss. Okay? Also schreibe ich mal Beweis, folgt sofort aus Satz 2. Und wir benutzen das P eine Primzahl. Also wenn P keine Primzahl wäre, dann könnte es natürlich sein, dass man da draußen einfach noch kleinere Zyklen hat mit einer Länge, die die Ordnung teilt und aber nicht die Ordnung ist. Klar, sowas kann man haben, aber halt nicht hier. Wir haben Primzahlordnung P, das heißt, alles, was hier nicht verarztet wird, kann nicht irgendwie noch mit Zyklen von kleinerer Länge da eine Rolle spielen. Es sei denn, die Länge ist 1, das heißt, die Leute werden fixiert und fixiert werden dürfen eben höchstens 2. Dann kommt jetzt Aussage 3, nämlich das H ungerade Ordnung. So, machen wir das. auch wieder angenommen, das sei falsch. Den H hernehmen und können dann Aussage 2 anwenden mit der Primzahl 2. Dann sei das T aus H eine Involution. Das ist jetzt also eine Mehrfachtransposition. Dann schreibe ich die Zykeltypen 2 hoch L von mir aus, L aus N. Und wir wissen etwas über L, weil der nicht irgendwo in der symmetrischen Gruppe rumspringen, sondern wir springen in der alternierenden Gruppe Alt-N herum. Und wenn wir da Mehrfachtranspositionen haben, dann ist die Anzahl der Transpositionen, die wir benutzen, immer gerade. Dieses L hier beim Zykeltyp muss also gerade sein. So, L ist gerade, das wissen wir sowieso. Und aus Aussage 2 wissen wir noch mehr. N minus 2 mal L ist kleiner gleich 2. Okay, dann puzzeln wir das mal zusammen. Das heißt, wie war das nochmal? N war mindestens 8. Wir haben also 8, kleiner gleich N, kleiner gleich, ich nehme jetzt mal das und addiere auf beiden Seiten 2L, dann steht da 2 plus 2 mal L. Wie groß muss L sein, damit das geht? Ich würde mal sagen mindestens 3. Aber gleichzeitig ist L noch gerade, also ist L jetzt mindestens 4. So, was ist jetzt los? Der kleinste Fall, der möglich ist, und das würde auch passieren, wenn n gleich 8 wäre, wäre jetzt, dass wir so ein Produkt aus insgesamt 4 paarweise elementfremden Transpositionen haben. Und jetzt muss ich ein bisschen malen und ein bisschen erklären, weil wir nämlich so viel noch nicht gemacht haben zu lokalen Untergruppen in großen alternierenden und symmetrischen Gruppen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen erzählen. Mal dieses konkrete Beispiel einer Vierfachtransposition an, in Alt 8. Und wir diskutieren jetzt kurz in Alt 8, denn wenn wir da schon sehen, was wir brauchen, dann ist klar, dass wir das erst recht sehen, wenn n noch größer ist und man noch mehr Platz hat und noch mehr Zahlen zur Verfügung. So, worauf will ich hinaus? Ich will, also diese Vierfachtransposition ist jetzt mein Beispiel für die Involution T und ich möchte gerne Dinge finden, die dieses T zentralisieren. Ach, T soll ja sogar noch ein Punktstellsorter sein, das heißt, das geht schon mal gar nicht, da müssen wir jetzt noch einen weiteren Punkt haben. Ah, nein, das stimmt nicht, denn die Wirkung muss ja nicht die natürliche sein. Ha, fast reingefallen. Die Wirkung kann eine andere sein als die natürliche, das heißt, dass ich jetzt nicht erwarte, dass hier noch ein weiterer Punkt rumläuft. Aber gucken wir mal. Was ist jetzt allein schon innerhalb von Alt 8 mit diesem Zeug vertauschbar? Naja, ich kann mir jeweils 2 von diesen Transpositionen hier rausnehmen, egal welche 2, und daraus eine Doppeltransposition basteln. Die liegt dann in der Alt 8 und ist vertauschbar mit dieser Vierfachtransposition. Da habe ich schon ziemlich viele Möglichkeiten, oder? So, das heißt, da kriege ich jetzt schon mal eine elementar-abelsche Gruppe der Ordnung mindestens. Und ich fange hier an, 2. Dann wurschtel ich da irgendwie mit diesen Doppeltranspositionen rum. Ich kriege doch also locker 8, wenn nicht noch mehr. Als elementarische 2 Gruppen. Da bin ich jetzt noch gar nicht weitergegangen. Die mit dieser Evolution hier kommentiert, die deswegen im Zentralisator davon liegt. Und bis auf Index 2 muss die dann ja sichtbar sein in diesem Punktstabilisator H. Das ist wieder Lemma 6,2. Alles, was ich brauche, ist, dass der Zentralisator groß genug ist und dass der Zweieinteiler darin groß genug ist, dass noch was übrig bleibt, wenn ich schon Index 2 losgeworden bin, mit Lemma 6,2. Und da behaupte ich jetzt, ich sehe eine Untergruppe davon, die aus Doppeltranspositionen besteht, mindestens der Ordnung 4, sodass also immer noch, wenn ich Index 2 rausrechne, eine Doppeltransposition in H landen muss. Sehen wir ich schreibe gleich einen Kommentar dann in Klammern. Ich wollte dann irgendwie mehr oder weniger mit dem Tafelplatz auskommen, den ich jetzt noch habe. Ich schreibe dann über den Zentralisator von T. T ist die Evolution, mit der wir angefangen haben, und die hat jetzt Zyklen Typ 2 und L, L mindestens 4. Und über den Zentralisator einer solchen Vielfachtransposition bekommen wir Doppeltransposition nach H rein. Wir haben gerade gesehen, wie das geht im Fall, wo L gleich 4 ist. Moment. Das ist irgendwie keine so gute Nachricht. Wir haben jetzt in H eine Doppeltransposition. Hier zum Beispiel könnte das die Doppeltransposition 1, 2, 3, 4 sein, die jetzt da drin gelandet ist. So, und egal, was es für eine Wirkung ist, die wir da haben, im Zentralisator dieser Doppeltransposition sehen wir eine Alt 4 mindestens. Und zwar wieder auf den Zahlen, die halt noch übrig sind. Wenn ich 1 bis 4 rausnehme, habe ich 5 bis mindestens 8. Da sehe ich eine komplette Alt 4, die da wirkt. Und dann sehe ich wieder, wenn ich mir jetzt angucke, wie die Alt 4 aussieht, ich habe ja V4 und dann Index 3 und oben ist Alt 4. Bei dieser Geschichte mit dem Index 2, der verloren gehen kann, wenn ich mir den Normalisator angucke in der ganzen Gruppe, beziehungsweise in H, da kann jetzt nicht hier, also es kann quasi nicht dieses Stückchen verloren gehen. Die drei Zyklen, die wir hier sehen, die landen in H. Und das widerspricht auch Aussage 1. Zentralisator einer solchen Doppeltransposition liegt eine mindestens, schreibe ich mal, mindestens zu Alt 4 isomorphe Untergruppe, und das widerspricht 1, weil nämlich so die Primzahl 3 doch wieder in H landet, in der Ordnung von H, und das geht nicht.
Man könnte doch theoretisch gesehen auch, man hat ja schon quasi so eine Vierfachtransposition, da kann man doch irgendwie auch gleich eine Alt 4 oder so eine 4 drüber packen. Das ist, glaube ich, einfach.
Kann man. Ich habe es mir halt, als ich zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, so klar gemacht, dass ich erst über die 2 gehe und über die Doppeltransposition, dass ich dann so total klar im Zentralisator diese größere Struktur sehe. Ja, man kann das bestimmt abkürzen. Und es gibt auch immer Alternativen zu solchen Argumenten. Und das sieht man, wenn man sich mit N gleich 7 beschäftigt, wo manches nicht so glatt durchläuft und man dann anders gucken muss. So, wo sind wir jetzt? Wir haben gezeigt, dass die Ordnung von H weder durch 3 noch durch 2 teilbar ist. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich Punktstabilisatoren mit zu 6 Teilern von der Ordnung. Irgendwelche Primzahlen müssen da jetzt rumlaufen, die müssen jetzt mindestens 5 sein. Das wäre jetzt die von H mit 1 und 3 ist die mindestens 5, und tatsächlich sehen wir gleich, P ist sogar noch größer, und das ist gut, weil nämlich dann wieder so generische Argumente greifen. Okay, alles oder nichts. Wir haben jetzt eine große Primzahl, die Ordnung von H teilt. Dann enthält H also eine P-Sylon-Untergruppe, und mit dem gleichen Argument wie vorhin enthält H dann P-Elemente von jedem denkbaren Zyklentyp. Also auch einfach nur so ein P-Zyklus. Mit Nummer 6,4. Und ich kürze das Argument jetzt ab. Ausführlich gesagt, aber wer jetzt nicht so ausführlich anschreibt wie beim ersten Mal, als wir das hatten, sondern wer dann nur sagen wird, Lemma 6,4 enthält dann H einen P-Zyklus. Und wenn P gleich 5 wäre, hätten wir sofort wieder einen Widerspruch. So, überlegen wir kurz. P gleich 5 würde ja bedeuten, wir haben einen 5-Zyklus da drin. Und dann ist immer noch genug Platz, weil ja N mindestens 8 ist, um im Zentralisator davon einen Dreizyklus zu sehen, der dann aber mit unserem Lemma 6.2 in H landen würde und das geht nicht, haben wir gerade gesehen. Aus 1 und Lemma 6.2 und wieder mal, ich vergesse manchmal das hinzuschreiben, ich sage es aber glaube ich meistens, wir benutzen ganz oft, dass n mindestens 8 ist und da einfach Platz ist für genug Zahlen, um diese Untergruppen zu basteln. Okay, p gleich 5 geht deswegen nicht. P ist mindestens 7 und jetzt passiert was Interessantes. Und das, dieses Argument wird stärker, je größer p ist. Ich mal ein Bild. Okay, überlegen wir uns doch mal kurz, wie so ein handelszyklischer p-Zyklus aussieht. So, 1, 2, 3, p, ungerade. Und im Erzeugnis davon liegen jetzt diese ganzen Potenzen davon. Das heißt, hier laufen dann die Zahlen immer nur ein weiter, bla bla bla. Und in der Sym-N sowieso, aber auch schon in der Alt-N, finden wir dann relativ viele Elemente, die man sofort so hinschreiben kann, die einen solchen p-Zyklus auf Vielfache davon werfen. Je größer p ist, desto mehr solche Möglichkeiten sieht man. Ich schreibe da gleich was zu an, aber ich wollte nochmal daran erinnern, wie das aussieht. Man hat hier so einen Zyklus und dann die Potenzen davon und die Potenzen können eben auch durch Konjugation mit geeigneten Elementen aus der Gruppe erreicht werden. Wir gucken gleich mal, wie viele es sind. Und das sind ja nur die Sachen, die passieren, mit denen man diese Gruppe normalisieren kann, wo man hier die gleichen Zahlen benutzt, oder jedenfalls einen Teil davon. Da sind wir also jetzt in einem Fall, wo wir schon nicht mehr benutzen, dass außerhalb so viel Platz ist. Klar, hier ist jetzt ja mindestens 7, das heißt, da ist außerhalb möglicherweise nicht mehr so viel Platz. Genau, also man kann sich jetzt überlegen, oder Gap benutzen oder sonst was, dass Folgendes gilt. Ich brauche einen Namen dafür. Das Erzeugnis eines P-Zyklus dann gilt, okay, und jetzt ich schreibe das hin und ich glaube, dass es sofort plausibel ist, aber man kann es eben auch nochmal nachrechnen oder Gap fragen. Der Normalisator von X in E hat Index x hat mindestens Ordnung, da ist teilbar dadurch, p minus halbe. So, wie kommt man auf die p minus 1? Naja, die Möglichkeiten hier zu permutieren, aber da denken wir an Sym-N und wenn wir jetzt nach Alt-N gehen, dann müssen wir immer noch so einen Faktor 2 rausrechnen. So kommt man auf diese ganz grobe Abschätzung p minus 1 halbe. Wenn n groß genug ist, ist natürlich noch wesentlich mehr los, einfach dadurch, dass man noch haufenweise dazu Elementanregungen findet. Aber das ist so eine ganz grobe Abschätzung, was auf jeden Fall mindestens passiert. Und, achso, p war ja mindestens 7. So, dass also das, was hier steht, mindestens 3 ist. Und das bedeutet, dass man jetzt auf jeden Fall noch etwas im Normalisator findet, und zwar im Normalisator in H von X, was dazu führt, dass wieder kleine Primzahlen in der Ordnung von H landen. Das heißt, wir haben jetzt einmal dieses Argument gesehen, wie angefangen von dieser Primzahl P man Primteiler findet, die echt kleiner sind, denn sie teilen ja P minus 1 halbe, die in der Ordnung von H landen. Das heißt, man könnte jetzt, wenn man wollte, also für mich reicht das so, aber wenn man es noch schöner machen will, dann kann man sowas machen, wie dass man P auf eine gewisse Weise wählt, also zum Beispiel als kleinste Primzahl, die die Ordnung von H teilt. Wir haben gesehen, die ist dann immer noch mindestens 7, aber durch dieses Argument kriegen wir jetzt noch eine kleinere Primzahl in die Gruppenordnung, wieder zusammen mit Lemma 6.2, Widerspruch. Ich schreibe irgendwas Kurzes hin, aber ich hoffe, das Argument ist deutlich geworden, wie man es jetzt am Ende macht. Das heißt, das Erzeugnis eines P-Zyklus, wobei P und I von A so klein wie möglich ist, aber wir haben uns ja vorher schon überlegt, es ist mindestens 7. So, dann gilt das, also diese ganz grobe Abschätzung, wie viel man hier vom Normalisator sieht, und zusammen mit Lemma 6.2 gibt es einen Widerspruch. Was? Widerspruch kommt von der Annahme ganz zu Beginn, dass wir überhaupt so eine Fixität-2-Wirkung haben. Ich guck nochmal, ob ich das noch irgendwie. Nö. Genau, weitere Kommentare habe ich da erstmal nicht. So. Was haben wir gemacht? Angenommen, dass wir doch so eine Wirkung mit niedriger Fixität haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir jetzt also das ganze Zeug, diese Menge, Wirkung, Pumpstabilisatoren und Informationen über die Pumpstabilisatoren, die wir ganz allgemein hergeleitet haben und die man dann da reinwerfen kann. Dann haben wir einfach gesehen, es gibt keine Primzahlen, die die Ordnung eines Pumpstabilisators teilen können. Und dann ist halt Feierabend. Wie man da jetzt anfängt, also auch mit den ganz kleinen oder irgendwo in der Mitte, und dann überlegt man sich so ein Argument und kommt dann zu den kleinen, ja, Geschmackssache, und auch über welche Art von Untergruppen man geht. Aber auf jeden Fall ist das die Idee. Wir haben massiv benutzt, dass wir die innere Struktur von alternierenden und symmetrischen Gruppen ganz gut kennen, also dass wir da eben mit sowas wie Zyklentypen und so argumentieren können. Diese Sachen werden dann schwieriger, wenn man die Gruppen nicht mehr so gut kennt, aber es ist eine Strategie. Und wenn ich jetzt an andere Serien von Gruppen denke, zum Beispiel PSL 2Q oder so, dann hat man da ja auch Resultate über die Untergruppenstruktur und kann also versuchen, ähnlich zu argumentieren. Es ist also nicht aussichtslos, bei konkreten Gruppen oder auch bei Serien von Gruppen hinzugucken und über die innere Struktur herauszufinden, was für Fixitäten möglich sind und was für Fixitäten nicht möglich sind. Das wollte ich an einem Beispiel, was noch ganz gut handhabbar ist, illustrieren. Es gibt Übungsaufgaben dazu. Sodass wir es also wirklich nochmal vertiefen können. Und das ist der ideale Moment, um aufzuhören. Ja, das war's für heute.